Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute reden wir über Breakdance und haben dazu Thomas Stark, den Breaking-Beauftragten in Deutschland, eingeladen. Hallo.
Hi.
Wir haben dich ja eingeladen aus einem besonderen Grund, denn Breakdance ist ja jetzt das neue dicke olympische Ding für Paris. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne Breakdance ja nur aus der Fußgängerzone auf einem Umzugskarton.
Da hat es auch irgendwann mal ganz klassisch angefangen. Also Breakdance ist sowieso der mediale Begriff, der für die breite Masse verwendet wird. Das ganze Ding heißt bei Olympia auch Breaking. So ist auch der Szenebegriff. Genau, Breaking. Aber die meisten können halt eher was mit dem Thema Breakdance was anfangen, aber es ist genau das Gleiche. Egal, ob du jetzt Breakdance oder Breaking nennst, aber wir nennen das wirklich Breaking. Mhm. Genau. Ich bin der Bundesbeauftragte für Breaking beim DTV und beim TAF. Das sind so die zwei größten Tanzverbände in Deutschland.
Und wie habe ich mir Breaking dann als Wettbewerb vorzustellen?
Das Konzept des Wettbewerbs ist einfach eine 1-gegen-1, ein 1-gegen-1 Wettbewerb. Das heißt, ein Tänzer, eine Tänzerin treten immer gegen einen Tänzer, eine Tänzerin an im Endeffekt. Und dann gibt es Vorausscheidungen und dann gibt es das klassische Knockout-System. Bis zum Schluss halt. Dass du es dir mal so grob.
Im Prinzip wirklich so Setzliste erarbeiten oder Setzplätze erarbeiten und dann geht es K.O.-System weiter.
Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft nehmen, zum Beispiel jetzt das, was es ja schon gibt, dann gibt es nationale Vorausscheidungen und da qualifizieren sich immer die besten zwei für so eine EM oder WM. Genau, und die treten dann halt mit ganz vielen anderen an und dann kannst du dir vorstellen, jetzt zum Beispiel, ich nehme mir jetzt zum Beispiel eine Zahl 100. Diese Zahl 100 tanzt dann im Endeffekt immer sozusagen gegeneinander vor und dann sucht sich die Jury. Das sind auch internationale Tänzer, die ausgebildet werden für so ein Jury-System, sucht sich dann die Top 32 zum Beispiel aus und die kommt dann ins Knockout-System. So kannst du dir das vorstellen.
Achso, deswegen, Jury wäre auch so eine Frage gewesen, wer ist die Jury? Sind das irgendwelche Promis, irgendwelche Ex-Tänzer, gerade bei Olympia wahrscheinlich irgendwelche Leute, die irgendeine Lizenz haben? Wie sieht das denn aus?
Ja, also an dem Jury-System arbeitet man im Moment beim Weltverband. Da werden Leute extra ausgebildet. Es gibt natürlich viele Kriterien, die diese Jury auch erfüllen müssen. Das heißt, die dürfen zum Beispiel nicht mehr aktiv in dieser Tanzszene aktiv sein, weil im Endeffekt, das ist ja dieser Conflict of Interest, der da eingehalten werden soll auch. Und die werden dann einem speziellen Jury-System auch ausgebildet. Das heißt, du kannst es so vorstellen, dass du halt ein Tablet am Ende in die Hand bekommst und da ist ein spezielles Jury-System draufgespielt mit verschiedenen Kriterien. Und anhand dessen werden dann im Endeffekt diese Battles werden dann so gewertet.
Das wäre jetzt schon weit nach vorne gekommen. Breaking, Breakdance. Gibt's ja seit irgendwo Ende der 60er, Anfang der 70er. Und war ja mal wesentlich populärer als, ja, wir kennen Leute vom Umzugskarton aus der Fußgängerzone. Wie ist es denn dazu gekommen, dass das jetzt, ja, sportliche Wettbewerbe geworden sind?
Ja, also es scheint sich auf Weltebene ja viele Leute dafür eingesetzt zu haben, dass Breaking ja auch wirklich olympisch wird. Frankreich ist sicherlich auch so ein guter Ort dafür, weil Frankreich natürlich eine sehr, sehr lange Hip-Hop-History hat. Frankreich ist ja auch das eins dieser Länder, wo Breaking ganz groß geschrieben wird. Deswegen finde ich, passt es auch super nach Paris 2024 rein. Ist eine von, glaube ich, vier neuen Sportarten, die dann zur Olympiade dann zugelassen werden 2024. Und ich meine, man sieht es ja auch, dass diese Entwicklung ja weitergeht, auch bei Olympia, auch siehe Skateboarden, siehe an, bei den Winter Olympics ist es ja zum Beispiel Snowboarden ist drin. Also es werden ganz junge, neue Sportarten dazu geholt.
Ja, und wie ist das denn jetzt dazu gekommen, dass aus einer Freizeitbeschäftigung, möchte ich mal sagen, da jetzt ein ernsthafter sportlicher Wettbewerb draus geworden ist, weil klar, Breakdancen haben wir auch mal probiert, war nicht ganz so geil, wir haben das, glaube ich, auch mit der Pappe vergessen. Da gibt's ja auch Kurse und so in Tanzschulen.
Ja.
Und jetzt plötzlich stehe ich vor einer olympischen Sportart. Wie ist dazu gekommen?
Ja. Also ich glaube, da muss man ganz weit zurückgehen. Da muss man auch so ein bisschen in die History zurückgehen. Ich meine, man muss es ja auch ganz klar sagen. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit dem Wort Sportart, weil für mich ist es dann eine Tanzsportart. Weil im Endeffekt reden wir über einen Tanz, der aus einer Kultur entstanden ist. Das hast du ja sehr treffend gesagt. Das war mal sehr, sehr populär Anfang der 80er Jahre. Da gab es ja diese Filme auch viele. Die Rocksteady Crew zum Beispiel war ja auch so eine bekannte Gruppe. Dann ist es ja ganze abgeflacht, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und dann kam die zweite große Welle, kam dann Ende der 90er Jahre, 97 ging es dann so ungefähr los, 96, 97. In der Zeit habe ich dann auch angefangen zu tanzen. Das Ganze wurde stetig auch immer professioneller, auch von den Movements her und auch von den Bewegungsabläufen her. Es kamen ganz große Wettbewerbe, es kamen auch viele Marken, Labels, die Breaking-Geschichte supported haben draußen, das heißt, es wurden auch extra Wettbewerbe gemacht und ja, das Ganze ist ja medial auch, du findest ja Breaking mittlerweile in Theatern, auf großen Bühnen, es ist schon was, wo jetzt auch die breite Masse auch wirklich kennt. Also von der Fußgängerzone auf den Karton, sage ich jetzt mal, auf die großen Bühnen haben wir es ja schon lange geschafft. Und deswegen, also ich denke, das ist halt naheliegend, dass man sowas dann halt auch auf die ganz große Bühne vielleicht bringt.
Okay, wie kriegen wir denn jetzt eine Chance ist übertrieben in Paris, aber wie kriegen wir denn jetzt Leute in Deutschland von der Fußgängerzone, sage ich mal, aufs olympische Parkett, auf den olympischen Karton?
Okay, es gibt natürlich auch Verbände, die das Ganze organisieren. Es gibt ja den DOSB in Deutschland und der hat den DTV zum Vorolympischen Verband erklärt. Der DTV ist der Deutsche Tanzsportverband. Der organisiert hier die Strukturen für die Tänzer, dass er diesen Athletinnen und Athletinnen das möglich macht, auch eine Chance zu bekommen, vielleicht diesen Spot bei Olympia zu bekommen. Was passiert ist, ich bin seit letztem Jahr bin ich Bundesbeauftragter für Breaking. Es gibt seit Oktober gibt es einen Bundestrainer im Breaking. Und es gibt auch ein Bundeskader. Dazu gehören 8 Tänzer und 8 Tänzerinnen, die den Bundeskader stellen. Der wird jedes Jahr aber neu gewürfelt, weil die müssen sich natürlich auch über bestimmte Wettbewerbe für so Bundeskader qualifizieren. Und am Ende vom Tag gibt es halt Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und der Qualifizierungsprozess für Olympia, der wird gerade im Moment noch definiert vom Weltverband.
Also versucht ihr am Ende des Tages so eine quasi Olympia-Crew zusammenzustellen.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja diesen Kader schon. Die treffen sich alle 3 Monate an ganz viel an verschiedenen Orten in Deutschland, kommen die zusammen und genau. Man versucht ja diesen Athleten und Athletinnen über den Verband halt diesen besten Support zu geben, damit die auch sich komplett aufs Tanzen fokussieren können und ihren Weg zu Olympia finden können.
Ich meine, nun haben wir ja die Erfahrung, dass bei so Untergrund-Independent-Sportarten wie Skateboarding, Snowboarding und so weiter, der Zuspruch aus der Community ja meistens eher kritisch ist, um es mal nett auszudrücken, wenn nicht sogar eher ablehnt. Wie ist das denn beim Breaking? Also sehen die Leute das als Chance oder sagen die nur, ja, das ist ja Kacke, das ist ja nicht unser Sport?
Also da gibt's auch gespaltene Meinungen. Ich meine, das hast du gerade sehr treffend gesagt. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, das ist nichts für uns. Das ist auch in Ordnung so, finde ich. Ich sehe das auch als Chance. Ich meine, ich komme ja selber aus der Szene. Alle Leute, die mitwirken und auch die beteiligt sind als Tänzer, Tänzerin, die sind alle aus der Szene. Also das sind keine Unbekannten. Das sind auch keine Leute, die irgendwo zusammengecastet wurden. Das sind wirklich auch gute Tänzer, Tänzerinnen, die da dabei sind. Die besten finde ich sogar aus Deutschland. Aber es ist natürlich so, ich sehe das Ganze als Chance, weil natürlich können wir unseren Tanz auch der breiten Öffentlichkeit näher bringen. Wir haben professionelle Strukturen mit den Verbänden im Hintergrund, die uns da auch begleiten, um dieses Projekt auch das Bestmögliche für die Tänzer und Tänzerinnen auch rauszuholen aus der Geschichte.
Okay. Wie das denn dann vielleicht ablaufen kann in Paris und wie die Road to Paris sozusagen für euch aussehen könnte. Darüber reden wir in einer kleinen Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Thomas Stark, Breaking-Beauftragter, und reden über Breaking, nicht Breakdance, wie wir gelernt haben. Dann seid ihr ja in Paris dabei. Gibt es da schon Pläne für mehr als Paris, also auch LA und was auch immer danach kommt? Oder seid ihr halt so eine Art neues Baseball, Softball immer mal dabei, wenn es passt?
Also wir hoffen, also ich weiß, dass wir für Dakar, für die Jugend-Olympia 2026 schon bestätigt sind als Breaking und ich gehe davon aus, ich hoffe auch, dass Los Angeles 2028 auch Breaking dabei sein wird, was ja auch sehr gut passen würde zu den USA.
Das ist richtig, schön, schön am Strand.
Genau.
Oder
Venice Beach und so.
Ja. Oder ganz klassisch, damit es dann wieder so ein Tanzfilm wird, irgendwo South Central oder sowas. Nun hast du ja gesagt, da wird dann eine Crew zusammengestellt oder gibt es halt auch schon, die versucht, Gold zu erbreaken. Nun kommen die ja wahrscheinlich nicht so von der Straße, sondern aus existierenden Crews. Gibt es da irgendwelche Konflikte mit diesen Crews oder ist die Akzeptanz da okay?
Nein, also ich fühle den Support sehr, 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 sehr gut von den Tänzer, Tänzerinnen in der Szene. Wie gesagt, wir haben ja dieses Jahr auch die erste deutsche Meisterschaft im 2021 gemacht. 2020 konnten wir die ja leider nicht machen. Die erste gab es in 2019. Also wir hatten da schon sehr, sehr gutes Feedback auch von der Szene. Natürlich ist es halt was Neues. Diese strukturierte, man muss natürlich auch im Verein dann Mitglied sein und aber wir, das Ganze wird auch gerade auf Länderebene ausgebaut. Das heißt, die 16 Bundesländer sollen natürlich, wenn möglich, auch Landeskader aufbauen mit Landestrainern und ich glaube, das ist auch so dieses Hinführen der Szene auch so in diesen strukturierten Formen.
Ja, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Du bist ja eigentlich. Also Breaker sind ja von der Natur aus eher so, ich mach das mal auf der Straße oder mit Freunden zusammen und leg los. Und für eine olympische Disziplin, egal welche, musst du ja aus dem organisierten Sport kommen. Gab's das schon oder kommt das erst jetzt mit dem Olympia, Thema, dass mehr organisiert wird? Und wie kriege ich denn so oder finde ich denn so Vereine, beziehungsweise wie komme ich da hin?
Nein, also man muss ja sagen, wir haben ja viel in Anführungsstrichen Freestyle gemacht. Das heißt, es gab ja nie so diese festen Formen, wie sie es jetzt gibt. Aber wir hatten trotzdem eine gewisse Struktur schon in der Szene gegeben. Es gibt ja schon große, sehr, sehr große Veranstaltungen in der Szene, die es ja schon gab. Und man muss auch sagen, dass viele Tänzer, Tänzerinnen auch sehr organisiert sind. Also das ist jetzt nichts, dass ich sage, okay, ich hole die Leute jetzt von der Straße und die wissen erstmal gar nicht, was sie zu tun haben. Nein, also das funktioniert schon. Die haben schon ihre Training schon davor auch organisiert gehabt und sind da dabei. Natürlich, was dazu kommt, ist so eine Anti-Doping-Geschichte zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel ganz neu für viele. Oder halt auch, wie gesagt, so diese Kadertrainings, das ist auch neu. Aber trotzdem gab es schon Strukturen auch wenn wir nicht organisiert waren auf dem Papier, aber es gab Strukturen sehr wohl schon.
Okay, gerade diese klassischen olympischen Dinge wie Anti-Doping-Erklärungen und Gedöns und so, die hatten ja in der Vergangenheit immer wieder für Probleme gerade beim Snowboarden und so weiter gesorgt. Und dann ja auch Bedenken bei den Athleten. Ist das bei euch auch so oder siehst du das sehr entspannt?
Also ich sehe das sehr entspannt, weil ich weiß auch schon, dass Anti-Doping-Kontrollen auch bei unseren Athleten schon durchgeführt wurden und da gab es bisher keine Probleme. Also deswegen sehe ich das entspannt. Ich meine, jeder, der in Richtung Olympia denkt, der weiß ja auch im Endeffekt, auf was er sich da einlässt.
Ja, aber da werden wir ja in Peking im Zweifelsfall bei den Winterspielen wieder was anderes sehen beim Snowboarden.
Das ist dann eine andere Geschichte.
Deswegen war das halt die Frage, die ich stellen wollte, weil das ist ja bei so urbanen Sportarten immer so ein Thema, dass die dann sagen, darf ich nicht das machen, was ich vorher gemacht habe? Das ist jetzt wieder organisierter, aber da sagtest du ja bereits, das ist kein großes Problem, weil eigentlich ist dieser Sport dem total urbanen schon längst entwachsen und wesentlich organisierter. Wenn ich jetzt anfangen möchte zu breaken, okay, ist ja jetzt bei mir nicht so toll, aber bei jüngeren Leuten, was muss ich denn machen, um das zu machen und am besten nach Olympia zu kommen?
Ist eine ganz schwierige Frage, weil im Endeffekt jeder Mensch ist ja so ein bisschen anders gebaut, sage ich jetzt mal, oder hat ein spezielles Talent. Es gibt natürlich junge Leute, die haben eine sehr, sehr große Auffassungsgabe, die lernen ganz viele Sachen viel, viel schneller wie andere. Ich meine, ich unterrichte auch Kids und Teenager schon seit 15, 16 Jahren. Also meiner Meinung nach muss man sich erstmal die Basics aneignen, weil es gibt ja auch beim Breaking Basics und dann muss man da weitermachen. Natürlich, was immer das Wichtigste für mich ist, ich glaube, das ist in jeder Sportart so, dass das Eigeninteresse auch da ist und dass man halt nicht nur in den Tanzräumen, wo man halt ins reguläre Training geht, was macht, sondern auch zu Hause und auch außerhalb dieses Lehrer-Schüler-Prinzips, wenn man anfängt. Umso öfter man trainiert, umso mehr Routine kriegt man auch in sein Zeug rein. Ich meine, ein Fußballer, der nur einmal die Woche auf dem Fußballfeld steht, wird nicht besser irgendwann. Das heißt, der muss sich auch noch selber, der muss 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche ins Training gehen.
Würdest du denn künftigen Athleten bzw. jungen Tänzern dazu raten, halt, was wir vorhin angesprochen haben, sich mit einem Umzugkarton in die U-Bahn zu stellen oder in die Fußgängerzone und zu testen, wie gut sie sind oder wie das ankommt?
Ich habe das früher auch gemacht. Ich meine, das
in Stuttgart auf der Königstraße.
Ja, in Stuttgart auf der Königstraße haben wir das auch gemacht. Ich meine, man muss es ja auch immer festhalten. Wir sind ja auch keine klassische Sportart. Wir kommen aus einer Kultur. Die Hip-Hop-Kultur ist immer noch ganz groß geschrieben bei uns. Deswegen, also man muss nicht zwingend in die Fußgängerzone gehen mit dem Karton, aber klar, wenn man gerne entertaint. Ich kenne auch sehr, sehr viele Tänzer, Tänzerinnen, die das immer noch machen. Es ist okay, warum nicht? Ich finde es super.
Okay, also ja, wenn ihr zu Olympia wollt, fangt an zu trainieren. Ihr dürft das auch im U-Bahn-System beziehungsweise in der Fußgängerzone machen. Sogar sehr gerne. Erfreut mit Sicherheit auch die Passanten. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du den Leuten ans Herz legen möchtest zum Thema Breaking und vielleicht auch im Ausblick auf Paris?
Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, schaut euch um, wo gibt's Vereine, die Breaking anbieten, wo gibt's Möglichkeiten, um Breaking zu machen. Bleibt auf jeden Fall alle gesund, arbeitet präventiv, verletzt euch nicht, weil das ist ja immer das Wichtigste, die Gesundheit steht im Vordergrund. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ich sehe sehr, sehr optimistisch der Zukunft entgegen, definitiv.
Ja, da ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Und zwar, da ja Paris nichts Neues bauen will, wisst ihr denn schon, ob ihr im Schatten des Eiffelturms oder vor dem Louvre tanzt oder wo? Weil die wollen jetzt ja in das Stadtbild integrieren.
Unterm Triumphbogen am besten. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß noch gar nicht, wo das Ganze geplant ist. Ich meine, ich denke mal, die sind ja erst in den groben Planungen im Moment, wo was stattfindet. Also ich weiß auch, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr wurde nach Paris verlegt am 4. Dezember. Genau. Und
okay, vielleicht wird da schon mal die Champs-Élysées getestet oder so.
Vielleicht.
Nee, hat mir Spaß gemacht und mir Breaking echt aus der, ich weiß, worum es geht, wie wird das ein Sport, Ecke rausgeholt und mir Verständnis dafür gegeben, was da in Paris auf uns zukommt. Und das klingt sehr, sehr spannend. Danke.
Bitteschön. Es wird auch sehr, sehr spannend, hoffe ich.
Ja, ich hoffe auch, dass wir uns deswegen auch nochmal hören, wenn wir wissen, wie spannend das wird.
Gerne.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.